Die christliche Soziallehre, darum geht es heute in einem zweiten Teil hier im Katechismus. Wir hören den Sozialethiker Professor Wolfgang Ockenfels mit einem Vortrag aus dem Jahre 2008. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie hier mit dabei sind. Ja, ein Vortrag aus dem Jahre 2008, da ging es ihm um die christliche Soziallehre und er hat sie angewandt auf die Zukunft Europas. Und da sind einem schon mächtig die Ohren aufgegangen, wie brandaktuell dieser Vortrag von 2008 auch und gerade in heutiger Zeit ist. Wie gesagt, es ging dort um die Grundlegung der christlichen Soziallehre am Beispiel der europäischen Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sozusagen wird auch der rote Faden heute im zweiten Teil dieses Vortrages sein, wo es insbesondere auch um das große, das wesentliche Subsidiaritätsprinzip der katholischen Soziallehre gehen wird. Was besagt das Subsidiaritätsprinzip? Ist eigentlich ganz einfach. Im Punkt 403 des Kompendiums des Katechismus steht, dieses Prinzip, das sogenannte Subsidiaritätsprinzip, besagt, dass eine übergeordnete Gesellschaft nicht die Aufgaben einer untergeordneten Gesellschaft übernehmen und sie nicht ihre Kompetenz berauben darf, sondern sie vielmehr im Notfall unterstützen muss. Was das genau heißt, was das bedeutet, was das vor allen Dingen auch konkret im gesellschaftlichen Alltag bedeutet, darüber, wie gesagt, heute mehr im zweiten Teil dieses Vortrages von Professor Wolfgang Ockenfels.
Nun, meine Damen und Herren, kommen wir auf die Wirtschafts- und Sozialordnung zu sprechen, die nach dem Subsidiaritätsprinzip zu gestalten wäre. Immerhin kann man sich hier also auch auf die normativen Texte, Vertragstexte der Europäischen Union berufen. Subsidiarität, aber ich habe, wissen Sie, ich habe das ist ja sowieso ein Zungenbrecher, nicht? Subsidiarität. Versteht kaum 3 oder 4% der Bevölkerung, was mit diesem Begriff zu tun hat. Glauben Sie denn, die Politiker wüssten, was Subsidiarität bedeutet? Wenn Sie da mal eine Umfrage machen würden, unter den leitenden Politikern und den leidenden Bürgern, dann würden Sie kaum eine klare Definition finden dessen, was eigentlich also zur Subsidiarität gehört. Hier ist auch ein großer Nachholbedarf, den die katholischen Bildungsinstitutionen zu führen haben, was das Wissen um den Glauben, aber auch um die eigene Soziallehre angeht. Nun, die europäische Einheit geriete schnell aus den Fugen, wenn sie allein durch den Kitt materieller ökonomischer Interessen zusammengehalten würde. Der Wettbewerb innerhalb der gemeinsamen Marktwirtschaft kippte schnell in einen feindseligen, nur auf den eigenen Vorteil bedachten Kampf, Konkurrenzkampf zwischen den Nationalwirtschaften um, wenn es keinen europäischen Ordnungsrahmen gäbe, der die verschiedenen Interessen koordiniert und die sozialen Ansprüche gerecht ausgleicht. Schon im Begriff einer sozialen Marktwirtschaftsordnung wird ein bemerkenswertes Spannungsverhältnis zum Ausdruck gebracht, nämlich die bleibende Spannung zwischen der Freiheit des Marktes einerseits und der sozialen Gemeinwohlbindung andererseits. Es zeigt sich in der Praxis, dass diese beiden Seiten einer Medaille jeweils sehr unterschiedlich geprägt und beschriftet sein können. Damit dies eben nicht willkürlich auf Kosten der jeweils anderen Seite geschieht, ist die Heranziehung des Subsidiaritätsprinzips sinnvoll, dass das gegenseitige Zuordnungsverhältnis von individueller Freiheit einerseits und der sozialen Bindung andererseits regelt. Nach der klassischen Definition der Enzyklika Quadragesimo Anno 1931 enthält das Subsidiaritätsprinzip eine zweifache Dimension, die zugleich auch eine gewisse Ambivalenz zum Ausdruck bringt. Erstens ein Interventionsverbot, das die Individuen und kleineren gesellschaftlichen Einheiten vor den Eingriffen der Größeren und letztlich gegenüber dem Staat schützt. Und zweitens umgekehrt jetzt ein Hilfsgebot, dass die größere Einheit letzten Endes auch den Staat verpflichtet, den kleineren bei nachgewiesener Hilfsbedürftigkeit Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Für gewöhnlich wird dieses Prinzip auch mit der Formel umschrieben, so viel Freiheit wie möglich, so viel Hilfe und soziale Bindung wie nötig. Diese Formel scheint plausibel zu sein, wenngleich liberale Interpreten gerne übersehen, dass das Prinzip der Subsidiarität bereits das der Solidarität enthält, begrifflich, und zudem auf das Gemeinwohl aller in einer Gemeinschaft ausgerichtet ist. Die Frage ist also, ob sich aus diesem Prinzip eine gemeinsame europäische Ordnung begründen lässt. Zunächst ist festzuhalten, dass es sich hierbei um ein abstraktes sozialethisches Ordnungsproblem handelt. Das Subsidiaritätsprinzip ist eben keine konkrete Rechtsnorm, sondern eher einer Generalklausel vergleichbar, die jetzt der positiven, also staatlichen Rechtsgebung vorausliegt, vorgelagert ist. Es kann sich mithin also nicht um einen gerichtlich einklagbaren individuellen Rechtsanspruch handeln. Der ungemein praktische Vorzug der Subsidiarität besteht darin, dass sie nun auf allen gesellschaftlichen Ebenen und Sachbereichen Anwendung findet, von der Familie bis hin zur Weltgemeinschaft, regelt dieses Prinzip die Kompetenzen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Weise, dass Totalitarismus, Monopolismus und Zentralismus auszuschließen sind zugunsten der selbstverantwortlichen Aufgabenwahrnehmung der Individuen und der kleineren Einheiten, wie sie vor allem in Ehe und Familie zum Ausdruck kommen. Notwendig ist hier die Markierung der Bezugs- und Geltungsgrenze dieses Prinzips. Im europäischen Kontext geht es vor allem um das Zuordnungsverhältnis zwischen den Staaten der Europäischen Union, ihren Regionen und Ländern, ihren Städten und Gemeinden, ihren Gruppen und Individuen. Freilich leben wir auch in einer gewissen schizophrenen Situation. An sich sollte man den Politikern glatt verbieten, sich auf das Subsidiaritätsprinzip zu berufen, wenn sie gleichzeitig einen immer stärkeren Zentralismus fördern. Von Brüssel aus gehen nun die Regelungen also durch die Lande, über die nationalen Grenzen hinweg. Und es wird, sie lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Ja, zum Beispiel die Antidiskriminierungsrichtlinie. Nicht? Politiker sind überhaupt der Meinung, dass wenn in der Bevölkerung irgendwo ein moralisches Defizit angeblich oder tatsächlich zustande käme, müsste man diesen Mangel sofort kompensieren durch eine zwingende Rechtsordnung. Das heißt, dass immer neue Paragraphen erfunden werden und dass sich schließlich keiner mehr in diesem Dschungel von Rechtsvorschriften auskennt und wir sehr teuren Rat einkaufen müssen. Hier ist der Rat wirklich teuer von Rechtsleuten, die jetzt also dieses immer konfuser werdende, diese sich überlappenden, überschneidenden Felder des Rechts auf nationaler und eben auf europäischer Ebene, schließlich auch noch auf globaler Ebene, diesen Dschungel gar nicht mehr durchschauen können. Und die ursprüngliche Funktion des Rechtes, nämlich das Handeln nicht nur zu normieren, sondern als sinnvoll anzuregen, ja, verloren geht. Also die moralische Funktion des Rechts geht hier verloren, indem man gar nicht mehr den Einzelnen die Chance moralischer Bewährung gibt, sondern alles von oben herunter dekretiert und vorschreibt. Den Leuten vorschreibt und am besten hinter jeden Bürger noch einen Polizisten stellt, der aufpasst, dass es auch alles richtig gemacht wird. Nun, dabei hat die Subsidiarität eine ganz andere Rolle zu spielen. Vorrang hat eigentlich immer der Mensch als Person. Und zwar, der Mensch ist zunächst ein primäres Rechtssubjekt. Ihm folgen dann Ehe und Familie als vorstaatliche Rechtsträger sui generis, sowie die übrigen Körperschaften und Gemeinschaften bis hin schließlich zum Staat. Aber welche Aufgaben müssen die jeweiligen Verantwortungsträger und ihre Gemeinschaften erfüllen? Und welche können sie ohne übergeordnete Eingriffe erfüllen? Und wann genau sind helfende Eingriffe von oben, die auch Subventionen und damit auch dirigierende Interventionen und Kontrollen bedeuten können, erforderlich. Darauf gibt uns leider das Prinzip selber keine Antwort, aber das Bewusstsein, Subsidiarität als Verpflichtung wahrzunehmen in Europa, müsste eigentlich doch mehr Vertrauen haben auch auf die Bürger selber. Und hier die wesentlichen Dinge sozusagen der Freiheit, der verantworteten Freiheit der Menschen selber einstweilen überlassen. Und erst dort, wo es sozial schädlich wird, juristisch einzugreifen, wie etwa zum Schutz von Leben. Das wäre eine Aufgabe, die der Staat, hier auch die Europäische Union, zu leisten hätte. Nun, meine Damen und Herren, dass hierbei nicht jede faktisch geleistete Tätigkeit, das namentlich die der Mafia, als legitim anerkannt oder notfalls als förderungswürdig eingestuft werden kann, ist eigentlich evident und an sich auch Bestandteil jeder Rechtsordnung. Es geht bei der Subsidiarität also nicht um die formale Anerkennung und Förderung aller möglichen und unmöglichen Aktivitäten und individuellen Initiativen, sondern um die Herstellung von inhaltlichen Bedingungen, die eine sinnvolle und wertbezogene Freiheit ermöglichen. Wirkungsgeschichtlich hat die christliche Sozialethik, zumal die naturrechtlich imprägnierte, in Europa nachhaltig dazu beigetragen, die Institutionen von Ehe und Familie als nicht nur biologische, sondern auch ethische Kern- und Keimzellen der Gesellschaft rechtlich anzuerkennen und ihnen dann auch jenen besonderen Schutz zukommen zu lassen, von dem etwa das deutsche Grundgesetz spricht. Wer sich dem Schwergewicht europäischer Tradition im Geist des Christentums verpflichtet weiß, kann sich nicht mit der empirischen Beschreibung geschichtlicher Prozesse begnügen, welche die gesellschaftlichen Formen von Ehe und Familie eben als Kulturvariabel erscheinen lassen. Gerade der permanente Wandel, der die Moderne kennzeichnet, ist es ja, der einer Bewertung nach Maßstäben bedürftig ist, die also selber dann diesem Wandel einigermaßen enthoben sind. Sonst kann man den Wandel der Werte nicht mehr bewerten, wenn es keine Werte gibt, die diesem Wandel, diesem geschichtlichen Prozess einigermaßen erhaben über und vorangegangen sind. Das ist das, was ich schon mit der These von Ernst Wolfgang Böckenförde schon angesprochen worden ist, dass wir, auch Europa, von Voraussetzungen lebt, die es selber nicht gewährleisten kann. Also brauchen wir ebenso einen Bewertungsmaßstab. Sonst wird Ethik positivistisch an eine angebliche normative Kraft des Faktischen reduziert. Oder handelt sich dann den Vorwurf eines naturalistischen Fehlschlusses ein, der etwa von der empirischen Faktizität auf eine ethische Normativität schließt. Das ist ein logischer Kurzschluss, der hier auch von vielen Politikern durchgeführt wird. Zu fragen wäre also nach einem normativen Wertbegriff von Ehe und Familie, der sich gerade im gesellschaftlichen Wandel zu bewähren und diesen mitzugestalten hätte. Zunächst zur Ehe. Sie lässt sich knapp definieren als eine in der Schöpfungsordnung bereits gründende Institution, in der Mann und Frau in personaler Liebes- und Lebensgemeinschaft miteinander verbunden sind und auf die Weitergabe des Lebens hingeordnet werden. Nach christlich-abendländischem Verständnis ausgeschlossen sind hierbei Polygamie und Polyandrie. Die Ehepartner sind nicht nur füreinander da, sondern sie bilden eine elementare Verantwortungsgemeinschaft, vor allem hinsichtlich der Kinder, also mit der neuen Generation. Das ist also an sich so der Status gewesen zur Zeit der Gründung etwa der Bundesrepublik, aber auch der Gründung der Europäischen Union. Hat man also an solche Voraussetzungen noch geglaubt. zum Beispiel, dass also die Familie an sich doch die Ehe schon voraussetzt und dass die Ehe einen bestimmten Zweck hat, dass die Ehe zwischen Mann und Frau zu schließen ist. Diese an sich uns selbstverständlichen Dinge sind heute alle ins Schwanken geraten. Und hier gibt es auch für Juristen, die sich nicht noch naturrechtlich absichern und auf die Tradition Bezug nehmen, keinerlei Sicherheit mehr. Die machen alles mit, die regeln alles. Nun, Karl Otto Hondrich, ein nicht unbedeutender Philosoph aus Frankfurt, hat auf den eben schon angedeuteten Ehezweck hingewiesen, auf das an sich selbstverständliche, aber doch weitgehend in Vergessenheit geratene Gesetz der Gegenseitigkeit als dem tiefsten moralischen Regulativ des sozialen Lebens. Nun, alle Gerechtigkeit, meint Hondrich, der wirklich kein katholischer Sozialethiker ist, sondern ein eher liberaler Philosoph. Aber ich finde, das hat er also hervorragend dargestellt, deswegen zitiere ich ihn hier. Alle Gerechtigkeit, meint Hondrich, und spricht dabei die Justitia commutativa an, von Thomas von Aquin, entspringe dem Gesetz, wie du mir, so ich dir. Das bedeutet also für den Generationenvertrag, dass ihm die Regeneration vorausgeht. Hondrich erläutert dies folgendermaßen. Im Generationenverbund reicht es nicht aus, dass wir an die zurückgeben, von denen wir empfangen haben. Wir müssen weitergeben. Die Ökologen haben ja ganz recht. Wir müssen die Erde an unsere Kinder weitergeben. Nur die Erde, das wäre ohne Sinn, würden wir ihnen nicht das eigene Leben weitergeben. Wie ihr Eltern uns Kindern das Leben gegeben habt, so müssen wir es als Eltern an unsere Kinder weitergeben. Ohne diese moralische Verpflichtung, die jedem Vertrag vorhergeht, gäbe es keinen Generationenvertrag. Soweit die Worte, nicht des Evangeliums, aber von Herrn Hondrich. Freilich allerdings, meine Damen und Herren, darf auch dieses moralische Gesetz der Gegenseitigkeit einer eigenen Rechtfertigung noch. Religiöse können hier auf das Buch Genesis verweisen. Aber auch Pragmatikern könnte es plausibel erscheinen, dass wir schon wegen der eigenen Sterblichkeit auf eine Regeneration angewiesen sind, also auf die Existenz jüngerer Menschen, die für uns sorgen, wenn wir alt und krank sind. Ohne religiöse Prämissen dürfte es aber schwierig sein, das Lebensrecht späterer Generationen zu begründen. Das gilt auch für die Ablehnung der Abtreibung und für das Verbot des Experimentierens mit embryonalen Stammzellen. Hier brauchen wir religiöse Voraussetzungen. Sonst hilft also eine bloße säkulare Ethik nicht weiter. Könnte man nämlich auch sagen, Gott, eine apokalyptische Einstellung. Nach uns die Sintflut, heute sehr weit verbreitet. Nicht? Nie waren wir dem Weltuntergang näher als heute. Daraus den Schluss zu ziehen, dass der Weltuntergang unmittelbar bevorstünde, das geht natürlich schon etwas zu weit. Aber wir haben die Apokalyptiker haben im Moment Hochkonjunktur. Gucken Sie nur mal Ihre Fernsehprogramme an. Jeden Tag ein neuer Weltuntergang, der unmittelbar bevorsteht. Und das führt zu einer verantwortungslosen Haltung. Das heißt, wenn nach uns sowieso alles vorbei ist, können wir jetzt noch mal schwer einen auf die Pauke hauen. Wir können das alles verjubeln, wir brauchen nicht an die Zukunft zu denken. Da lässt sich schon also sehr lustig leben. Also das ist eine leider weit verbreitete Einstellung heute. Und dies eben leider spricht dafür, dass die Ehe eben doch eine religiöse wie auch bürgerlich vertragliche Institution ist und als solche anzuerkennen ist, die moralisch eben auf Kinder, also auf Familie ausgerichtet ist. Von Familie ist aber normalerweise doch die Rede, wo ein Elternpaar mit seiner Nachkommenschaft ein gemeinschaftliches Leben führt. Im Kern geht es um die Heranbildung und Erziehung von Kindern durch Eltern. Nun, für die sozialethische Definition entscheidend ist der Zweck des Gemeinwohls, den die Familienmitglieder für sich und die übergeordnete Gemeinschaft erfüllen. Die Familie hat somit nicht nur private und intime, sondern auch gesellschaftliche Werte zu pflegen, besonders Solidarität, Gerechtigkeit, verantwortliche Freiheit, Grundwerte also, die in jedem europäischen Parteiprogramm beschworen werden und die der Staat eben nicht selber hervorbringen kann. Daraus resultiert eben die relative rechtliche Autonomie der Familie, ihr Eigenrecht vor dem Staat. Es ist nicht der Staat, der gnädigerweise den Eheleuten und der Familie die ihm zukommenden Rechte übermittelt, sondern der Staat hat die uns allen vorgegebenen Rechte von Ehe und Familie zu respektieren. Das ist eine ganz andere Sicht der Dinge. Dieses freiheitliche Konzept unterscheidet sich von der platonisch-totalitären Auffassung, wonach die Eltern ein Kind nur für den Staat zu zeugen haben. Und der Staat dann auch für die Erziehung der Kinder sofort unmittelbar nach der Geburt zuständig ist. Das finde ich alles schon bei Platon. Später bei Campanella, also im Mittelalter und dann vor allem in der Renaissance haben die Utopisten schon all das mit den Kinderkrippen vorweggenommen, was wir jetzt diskutieren. Wissen, nur ein bisschen Originalität ist ja oft nur ein Mangel an Belesenheit. Man muss eigentlich nur mal in die Geschichte schauen, da kriegen Sie dieses Déjà-vu-Erlebnis. Da haben Sie alles schon mal irgendwie da. Und im Unterschied eben zu Hegel wird, um den Hegel jetzt nochmal zu apostrophieren, ne, wird hier nach diesem Konzept der katholischen Soziallehre die Sittlichkeit eben nicht im Staat festgemacht, sondern in der Person begründet. Das ist etwas ganz anderes. Und dann eben auch im interpersonalen Zusammenhang entfaltet und dann auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext zur Geltung gebracht. Der Zerfall der Familie wurde für den Staat und auch für einen europäischen Staatenbund den Verlust seiner sittlichen Existenz bedeuten. Schon aus Gründen der Selbsterhaltung müssen wir als Europäer an der Förderung der Familien interessiert sein und darauf achten, dass die staatliche Rechts- und Sozialpolitik nicht den Familien mehr schadet als nützt. Zu den vielen Gründen, die zur europäischen Krise von Ehe und Familie geführt haben, zählt vor allem ein gesellschaftlicher Wertewandel, der durch seine Individualisierungstendenzen und seine Emanzipationsbestrebungen zur Krise auch vieler anderer Institutionen, nicht zuletzt auch der Kirche selber, geführt hat. Geistige und räumliche Mobilität und Flexibilität charakterisieren unsere Arbeitswelt wie den gesamten Lebensstil. Viele Funktionen, die einzelnen Familien zustanden, wie etwa die Altersversorgung, hat der Sozialstaat übernommen. Er hat sich dabei auch übernommen. Nun, meine Damen und Herren, naheliegend wäre es in diesem Zusammenhang, einen konsequenten Leistungsausgleich und die Gleichberechtigung für die Familienarbeit durchzusetzen. Das ist ja nicht nur Berufstätigkeit, sondern die Familienarbeit muss als Arbeit selber anerkannt werden. Aber das demografische Problem, meine Damen und Herren, drängt darauf, auch unter familienpolitischen Aspekten diskutiert zu werden. Nun, dieses demografische Problem, wir werden es mit wachsenden Generationenrivalitäten und sozialen Verteilungskämpfen zu rechnen, zu tun haben, auch mit ethnischen Konflikten, mit religiösen Streitereien, auf die wir kaum vorbereitet sind. Das Christentum hat den Boden für ein freiheitliches, gerechtes und solidarisches Europa bereitet, aber ohne Gott, ohne das christliche Menschen- und Gesellschafts- und Geschichtsbild wird Europa keinen Bestand haben. Es wird Zeit, dass sich die Christen auch politisch für ein christlich geprägtes und zukunftsfähiges Europa stark machen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Im heutigen Katechismus bei Radio Horeb hörten Sie den zweiten Teil eines Vortrages von Professor Wolfgang Ockenfels, Dominikanerpater und Sozialethiker. Es war ein Vortrag aus dem Jahre 2008 und heute ging es insbesondere und im Speziellen um das Subsidiaritätsprinzip. Davon werden wir wie immer für Sie bereitstellen, CD und Podcast. Auf horeb.org gibt's alle Infos dazu. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser Sendung, für Ihr Gebet, für Ihr Opfer, für Ihre Spende, für Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit hier möglich machen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.